So, digitale Freiheitsrechte in der neuen Legislaturperiode. Republikamäßig 60 Minuten, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Ich stelle Ihnen das Panel vor, Katharina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, gelernte Juristin, früher mal Richterin am Landgericht, weiß also, wovon die Rede ist. Konstanze Kurz, Informatikerin, Journalistin, kennen Sie eh alle. Gerhard Baum, früher Innenminister, oder nicht, Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Jurist, Bürgerrechtler, Politiker der FDP, als die FDP noch eine andere Partei war. Und Thomas Heilmann, Jurist, Politiker, früher Werber und Unternehmer, hat zu Facebook ein besonderes Verhältnis, weil er, glaube ich, mit Facebook ganz gut verdient hat. So, danke, dass Sie alle hier sind. 60 Minuten, ich weiß nicht ganz genau, ob wir nachher noch Zeit haben, um das Panel zu öffnen für Publikumsfragen. Machen wir eigentlich gerne, aber andererseits ist das hier doch ein bisschen knapp. Schauen wir mal vielleicht auch, wie groß bei Ihnen das Bedürfnis ist, zu sprechen. Ich habe versucht, das in so vier Teile zu teilen, unsere kleine Stunde hier. Und wir fangen mal an mit der Privatsphäre, der Vertraulichkeit und dem Datenschutz. Es gibt eine E-Privacy-Verordnung, die jetzt irgendwie kommen soll. Frau Kurz, erklären Sie uns das mal, worum es da geht.
Na, es soll jetzt im Juni in Brüssel den sogenannten General Approach geben, also sozusagen der erste wirklich inhaltliche Vorschlag in Bezug auf die E-Privacy, neu, über die neue Regelung. Und ich glaube, die Diskussion hat sich ein bisschen verändert, weil wir international einen ganzen Monat über den Cambridge Analytica und Facebook-Skandal gesprochen haben. Und ein Teil dieser E-Privacy-Regelung dreht sich auch ums Tracking, dreht sich um Werbung und wie man Personen profilieren kann, nur ein Teil dieser Regelung. Und ich denke, die deutsche Bundesregierung sollte sich in hohem Maße auch versuchen einzusetzen dafür, dass wir die Chance nutzen, dass die E-Privacy-Regelung sowieso kommt, um diesen Tracking, den ganzen Zeitgeist, der hinter dem Tracking steckt, wieder so ein bisschen eindämmen zu können. Ich glaube, das ist eine Chance. Wir haben gesehen, oder wir sehen es jetzt gerade an dem großen Gejammer um die Datenschutzgrundverordnung von der EU, dass manchmal eine Regelung, die aus Europa kommt, auch Wirkung zeigen kann. Ich glaube, da ist die E-Privacy-Möglichkeit gerade im Raum.
Und Frau Barley, auf welche Position will die deutsche Regierung im Europäischen Rat hinarbeiten?
Also die E-Privacy-Verordnung ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, ob sie überhaupt kommt. Das ist, da gibt es noch ganz schön Hauen und Stechen auf der europäischen Ebene. Wenn jetzt die ganze öffentliche Diskussion eins zeigt, dann ja, dass es ein Bedürfnis gibt, in der Bevölkerung mehr zu entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und da kann die E-Privacy-Verordnung eben einen Beitrag leisten, dass stärker nachgefragt wird, willst du das nicht? Also, und auch welche Grundeinstellung gewählt wird, dieses Privacy on Default, also dass erstmal möglichst eine restriktive Grundeinstellung gewählt wird, was die Erfassung und Weitergabe von Daten betrifft und dass man dann eben jedem einzelnen Schritt zustimmen muss, dass man informiert wird. Wenn das so kommt, dass ist die Linie, die ich gerne hätte, dann wäre das nochmal ein Schritt. Die Datenschutzgrundverordnung ist schon ein großer Schritt, aber dann würde das nochmal eine Verbesserung obendrauf satteln.
Aber das ist dann so die Scheinautonomie des Bürgers, so, dem man das dann so scheinbar überlässt, indem man sagt, so, wir haben jetzt hier, wir verkaufen dir einen Kühlschrank und der ist einfach kalt, aber der Kühlschrank könnte natürlich wahnsinnig tolle Sachen für dich machen. Er könnte dir die Milch automatisch bestellen. Wenn keine mehr drin ist, dann musst du aber hier bitte das Häkchen machen. Und dann glauben sie, dass ganz viele Leute das Häkchen nicht machen, weil sie sagen, ich bin ein souveräner Kühlschranknutzer und möchte selber entscheiden, wann ich meinen Liter Milch kaufe.
Naja, also ich finde, gerade in diesem Rahmen sollten wir jetzt nicht anfangen, Digitalisierung und die Chancen, die sie bietet, nur so defizitorientiert und fatalistisch zu führen. Also Digitalisierung bietet wirklich viele, viele Chancen und die sollten Menschen nutzen können, wenn sie die wollen. Und es gibt ja Leute, die stellen sich Alexa auf den Wohnzimmertisch. Ich tue das nicht, aber die finden das eben spannend, wenn sie nach Hause kommen und dann sagen, ich hätte gerne Pizza, und dass sie das nur sagen müssen und dafür keinen Hörer mehr in die Hand nehmen müssen oder Ähnliches. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir das verbieten sollten, sondern ich bin der Meinung, wir sollten ermöglichen, dass Menschen erfahren, was heißt das. Die Aufmerksamkeit, was die eigenen persönlichen Daten angeht, ist gerade im Moment hoch. Ich habe nicht die Illusion, dass das so bleibt. Ich glaube, es wird auch wieder abnehmen. Man wird auch wieder sorgloser damit umgehen. Aber dass man die Möglichkeit eröffnet, die, ja, den technischen Fortschritt im eigenen Sinne zu nutzen, aber weiß, was dann passiert, das ist aus meiner Sicht der einzig gangbare Weg.
Herr Baum, ist denn der Datenschutz in der großen Koalition in guten Händen?
Nein. Ich will jetzt also Ihre Amtszeit nicht vorwegnehmen. Sie sind in meinen Augen in dieser Wüste doch ein Hoffnungsschimmer, dass Sie die Bundesregierung begreift, dass sie nicht nur dauernd von Innovation reden kann. In der ganzen Koalitionsvereinbarung, und die meine ich, ist der Datenschutz immer weggedrückt durch Innovationsnotwendigkeiten. Das heißt, es gibt eine Berührungsangst zur Verfassung. Wir reden ja hier über die Verfassung. Wir reden über die Menschenwürde. Und die Menschenwürde kann nicht relativiert werden durch irgendwelche Innovationsüberlegungen. Und es findet diese Grundeinstellung, dass wir hier neben allem Positiven, die wir Entwicklungen, eine Schattenseite haben, mit der wir umgehen müssen, eine Schattenseite, die wir bändigen müssen, dies ist nicht im Bewusstsein der Parteien und auch nicht im Bewusstsein der Regierung. Die Regierung hat geradezu eine Epidemie von Beauftragten im Datenschutz, aber es fehlt ein Gesamtkonzept, das also auch die Aspekte der Menschenwürde mit einbezieht, und im Grunde fehlt eine Generalstrategie. Die Grundverordnung ist ein Stück, Privacy ist ein ganz wichtiges Stück. Privacy ist für mich der Lackmustest der Bundesregierung. Wenn das Europaparlament beschlossen hat, ist für mich eine akzeptable Grundlage.
Aber die reden doch immer nur über Islam und
Heimat.
Die Bundesregierung
muss jetzt springen. Sie muss uns beweisen, dass sie das ernst nimmt. Denn die Grundverordnung bleibt Stückwerk ohne die Privacy-Verordnung.
Thomas, wir sind übrigens die Einzigen hier auf dem Panel, die sich auch privat duzen. Dann machen wir das jetzt hier auch, weil das wäre sonst irgendwie ein bisschen absurd, finde ich so. Ich habe gelesen, fand ich spannend, also du willst personenbezogene Daten an gefährlichen oder gefährdeten Orten erheben und machst dafür sogar ein Volksbegehren. Und das Ziel ist, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. Und ich hätte gerne mal ein Beispiel dafür, jetzt mal nur so aus der Vergangenheit, einfach aus reinem Interesse, ob es jemals funktioniert hat, mit solchen Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Bürger tatsächlich zu erhöhen. Also gibt es dafür so Vorläufer, wo man sagt, das hat da so gut funktioniert, das müssen wir, brauchen wir in Berlin auch überall eine Kamera, und dann fühlen sich die Leute total sicher?
Also vorweg, ich würde gerne auf Gerhard Baum auch antworten, aber ich will der Frage nicht ausweiten. Ja, das ist nicht nur das Sicherheitsgefühl. Wir haben in der BVG in Berlin 2011 Videokameras eingeführt, übrigens nach einem Konzept, das man heute viel klüger und viel Datenschutz verbessert machen können. Und seitdem sind die Gewalttaten um über 25% zurückgegangen, die Angriffe auf die Mitarbeiter der BVG um fast 50%. Und es gibt sonst keine geänderte Rahmenbedingung, außer dass noch mehr Leute die BVG benutzen als früher. Und daran sieht man, dass klug installierte Videoaufklärung nicht nur Straftaten aufklärt, wir kennen alle den U-Bahn-Treter oder so, sondern dass sie Straftaten in erheblichem Maße reduziert. Und wenn man das jetzt nochmal eine Stufe intelligenter macht und den Computer, Kameras sind ja heute Computer, vorsortieren lässt und sagt, alle Daten, die der Computer schon für unerheblich hält, darf niemand angucken. Also die darf niemand angucken, sondern sie werden unangeguckt gelöscht. Damit nehme ich 99% der Daten, die da aufgenommen wird. Das ist ja heute in der BVG nicht so. Da wird ja einfach alles gespeichert, was da ist. Dann kann man das noch sehr viel datenschutzschonender machen. Hat eigentlich mit dem E-Privacy-Thema nur insofern zu tun, als es auch irgendwie um Datenschutz geht. Ich weiß nicht, soll ich darauf jetzt antworten,
ja, unbedingt,
oder später?
Ja, klar.
Also erstens, Es gibt da ganz klar, Herr Baum, ein Regelungsbedürfnis in der E-Privacy-Verordnung. Zweitens, Sie haben recht, die Bundesregierung hat kein Generalkonzept oder für diese Frage. Ehrlich gesagt, hat niemand, also ich kenne auch niemanden in der Welt. Wir haben ganz schwierige Abwägungsfragen im Detail und wir nähern uns schrittweise der Regulierung und ich behaupte, wenn wir jetzt alles einfach verbieten, wird es sich erstens durchsetzen, trotzdem in der Welt, weil auch Sie ja schreiben in Ihren Veröffentlichungen, dass es exterritorial ist, dass es auch ganz schwierige Zugriffsfragen gibt. Und ich persönlich bin in der Tat, das war in deiner Frage angelegt, ob wir nicht überlegen sollten, dass der faire Interessensausgleich zwischen sinnvoller unternehmerischer Betätigung und Datenschutz der eigene in einer stärkeren Regulierung der AGBs durch den Staat vorgenommen werden soll und dass die Privatautonomie an vielen Stellen da eine reine Scheinfreiheit ist. Das muss man sich aber gut überlegen. Ich will ein historisches Beispiel bringen. Wir hatten die Industrialisierung, auch die hat ja viele negative Seiten erstmal hervorgebracht im 19. Jahrhundert. Eines davon war, dass sehr viele Firmen pleite gegangen sind, dass sehr viele Investoren Geld verloren haben. Dann haben wir das HGB eingeführt und alle Unternehmen verpflichtet, nach einheitlichen Regeln zu bilanzieren. Gilt ja bis heute. War ein Meilenstein. Aber dafür hat man eben auch 15 Jahre im 19. Jahrhundert gebraucht, um sich dieses Konzept zu überlegen. Und es gibt ein glasklares Regulierungsbedürfnis, aber wir müssen uns die Details, weil der Teufel da drin steckt, sehr genau überlegen. Und da gibt es noch nicht auf alle Fragen sinnvolle Antworten.
Sie wollten?
Ach, naja, ich glaube, mein Eindruck ist, dass dieser Groschen noch nicht gefallen ist, dass wir uns von einer reinen Datenschutz Diskussion, gerade auch nach einem Monat Cambridge Analytica-Debatte zu einer anderen Diskussion bewegen. Und zwar, dass Datenschutz nicht mehr nur Menschen schützt, sondern dass es auch ein Manipulationsschutz ist. Weswegen die E-Privacy...
Das stimmt.
Weswegen ich die E-Privacy-Verordnung in so hohem Maße wichtig finde. Wir haben lange Zeit, ich meine, in Deutschland ist es ja schon mindestens 10 Jahre, dass wir über Menschenprofilierung und über auch Targeted Ads und Microtargeting diskutieren. Aber mittlerweile sehen wir, dass wir zwei große Demokratien haben, insbesondere Großbritannien mit dem Brexit, aber auch sicherlich die USA mit den Diskussionen um die Manipulationen in der Trump-Wahl, dass sich die Diskussion verbindet mit Datenschutzfragen. Wenn man nicht mehr wissen kann, mit welchen Methoden und mit welchem Erfolg übrigens auch, ist ja noch nicht klar, inwieweit diese Manipulation auch erfolgreich war, hinter unserem Rücken diese Methoden auch ausgenutzt werden, sich also die ganze Werbetracking verbindet mit einer politischen Manipulation, dann kommen wir in andere Demokratiefragen. Und ich finde, da kann man nicht, also da ist dieses ganze Innovation verhindern, Innovationsfeindlichkeit für mich auch nachrangig. Ich finde es auch nicht mehr akzeptabel, dass sich niemand mehr daran erinnert, dass es auch Werbung geben kann, ohne eine Echtzeitversteigerung der Klicks und Targeted Ads. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie Werbung komplett verbieten will, aber ich denke, diese Profilierung von Menschen, das Aufnehmen ihres Verhaltens, das Vorausberechnen ihres Denkens, ist einfach schädlich und wir sollten es auch so nennen.
Aber ja, oder auch und, meinetwegen, und nicht aber. Und da stellt sich aber doch mir die Frage, ob das, ist natürlich schwer in so einem Podium hier zu fragen, auch mit so einem Publikum auf so einer Veranstaltung, wo sich bestimmte Leute ja zusammen, das ist ja auch eine Filterblase, in der wir hier sitzen, ist sozusagen, das, was Sie sagen, beruht ja, und auch das, was ganz stark Sie immer sagen, beruht ja auf bestimmten Vorstellungen von Individuum, von individuellen Rechten, von Vorstellungen von Freiheit und Autonomie. Ja? Unser Buch Reclaim Autonomy, wir gehen also davon aus, wir müssen uns die Autonomie zurückholen. Aber vielleicht sind diese Vorstellungen alle altmodisch und den meisten Leuten da draußen ist es eigentlich ganz egal und die freuen sich, wenn der Kühlschrank den Einkauf übernimmt und Facebook das Dating und die sagen, ey, eure ganzen Konzepte sind von vorgestern. Und wenn sich die Zeiten ändern, ändern sich vielleicht auch die Konzepte und die Begriffe bekommen entweder neue Inhalte oder wir brauchen die Begriffe gar nicht mehr. Naja, aber gerne, ja.
Aber das ist ja genau die Grundfrage. Also die Grundfrage ist, lassen wir das zu, dass über unregulierte Freiheit im Netz sich Dinge unterschwellig so verändern. Und ich glaube, wir sind da wirklich in so einem ganz entscheidenden Zeitraum auch, die wir dann nachher nicht mehr zurückkriegen. Wir sehen das ja jetzt schon in Teilen mit den Bubbles, die sich schon gebildet haben. dass da Menschen sich in diesen Blasen bewegen, die man nicht mehr erreicht, also mit keinem Gegenargument mehr erreicht, weil die sich abgekoppelt haben von jedem pluralistischen Diskurs. Das ist jetzt so, da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber wenn wir das weiterspinnen, dass der Begriff von Autonomie zum Beispiel sich auflöst und dass Menschen glauben, sie seien autonom, aber dass im Grunde genommen diese Begrifflichkeit völlig zerbröselt ist, weil sie so manipuliert werden. Wenn wir jetzt dieses Zeitfenster verpassen, ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einem ganz entscheidenden, dann kriegen wir das nicht mehr zurückgeholt. Und deswegen glaube ich, dass gerade jetzt dieser Zeitraum ein ganz entscheidender ist.
Ganz kurz, aber ja, die Leute also aus ihren Filterblasen rausholen. Ich meine, ich glaube, es hatten Sie ja gesagt, Pluralismus. Es gibt die Idee eines Pluralismusgebots. Das heißt, was würde das bedeuten? Das heißt, ich müsste in meiner Timeline zwangsläufig immer Tichys Einblick lesen. Und ich muss das machen. Ich kann das nicht mehr blocken.
Also oder Don Alfonso. Wie man das am Ende macht, wie man das umsetzt, das ist ja die zweite Frage. Die Zeitstiftung hat ja jetzt auch diese digitale Grundrechtecharta gemacht. Die haben auch dieses Pluralismusgebot da drin stehen. Wie man das technisch umsetzt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für. Also man könnte das einfach in die Programmierung der Algorithmen einbauen, dass man nicht mehr nur komplett auf Ähnlichkeit programmiert, sondern eben so einen gewissen Faktor drin hat, der auch mal ein bisschen dagegen läuft. Aber dass man dem entgegenwirken sollte, dass Leute sich an keiner Stelle mehr mit einer anderen Meinung konfrontiert sind oder auch mit einer anderen Welt. Das setzt sich ja fort in die analoge Welt. Also je mehr wir online bestellen, umso weniger gehen wir noch in Läden und treffen dort ganz normale Verkäuferinnen und Verkäufer, Bäckerinnen und Bäcker. Also auch in den Schulen ist es ja immer mehr so, dass wir uns schichtenspezifisch sortieren sozusagen. Also das ist ein Phänomen, das sich durch die ganze Gesellschaft zieht, nicht nur durch die digitale. Und deswegen finde ich den Ansatz, Pluralität herzustellen, mit welchem Mittel auch immer, absolut lohnenswert.
Also ich finde es sehr gut, dass Sie gesagt haben, wenn wir nicht jetzt handeln, werden wir überrollt. Ich habe das Gefühl, wir werden schon überrollt. Wir kriegen das gar nicht mehr in den Griff. Die Grundverordnung ist ein Mittel jetzt. Wir müssen übrigens dafür sorgen, dass sie auch richtig angewandt wird, dass die Behörden da in der Lage sind, das auch umzusetzen. Aber wir sind in einer Situation, wo ich mir schon seit einiger Zeit große Sorgen mache, ob wir uns nicht vom Grundgesetz entfernen. Wir entfernen uns vom Grundgesetz. Wir werden... Unsere Autonomie ist betroffen. Wir werden manipuliert. Unsere Politik wird manipuliert. Das Netz ist ein Empörungsinstrument teilweise und potenziert das Negative. Und wir leben in einer Situation eines weltweiten Überwachungssystems, wo die beiden, die privaten und die öffentlichen, die Sicherheitsbehörden sogar zusammenwirken. Die amerikanischen großen Datenprovider arbeiten ja mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Das heißt, wir sind einem gewaltigen Druck ausgesetzt. NSA und Google und wie sie alle heißen, nehmen uns die Freiheit und wir haben ein Recht auf unsere Verfassung jetzt zu bestehen. Artikel 1, die Menschenwürde, ist nicht nur in unserer Verfassung, sie ist auch ein Stück des Völkerrechts. Wir müssen an das Völkerrecht ran. Die Vereinten Nationen haben jahrelang jetzt Resolutionen beschlossen, wo sie die Grundfesten der Privatheit festschreiben. Also wir müssen uns wehren und die Vorstellung, Datenschutz sei ein Investitionskiller, ist vollkommen falsch. Ich war mal Umweltminister, das habe ich vor Jahrzehnten im Umweltschutz gehört. Mit Umweltschutz machen wir unsere Wirtschaft kaputt. Das ist doch vollkommen falsch. Ein richtig verstandener Datenschutz ist ein Element des wirtschaftlichen Fortschritts. Sie werden Produkte gar nicht mehr verkaufen können, wenn Sie dem Käufer beim Auto beispielsweise nicht sagen, dein Auto spricht nicht gegen dich. Wir machen das sicher. Deine Privatheit ist auch da geschützt. Und was Sie sagen zur Sicherheit, wir erleben eine sicherheitspolitische Aufrüstung in diesem Lande, die habe ich in dieser Form überhaupt noch nicht erlebt. Offenbar ist die ganze Republik von Angst getrieben. Angst vor Anschlägen. Und wir leben in einem friedlichen Lande. Wenn Sie das aussprechen, kriegen Sie einen Shitstorm. Ich habe mit Leuten diskutiert, die gehen nur noch aus dem Haus mit Pfefferspray. Wo leben wir denn eigentlich? Was ist das für ein Bewusstsein, was sich hier gebildet?
Zweiter Punkt auf unserer Kurzagenda, Meinungs-, Kommunikations-, Informationsfreiheit. Thomas, Chelsea Manning war hier, Whistleblower oder Verräterin?
Oh, das ist eine gute Frage.
Jetzt musst du eine sehr interessante Farbe Person, bekennen.
Ja? Wie bitte?
Jetzt musst du Farbe bekennen.
Ja, ich habe, also erstens habe ich gar nicht mit ihr persönlich gesprochen, sondern ich habe sie mir nur angehört. Zweitens würde ich nach einmal anhören, Leute noch nicht fest beurteilen. Ich würde aber gerne zu dem Thema bleiben, es geht hier irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Also die E-Privacy-Verordnung hat nichts mit der Frage der Manipulation zu tun. Ja, die eine Frage ist, wir haben ein Pluralismusproblem und das Pluralismusproblem werden wir nicht durch Tracking lösen. Das Problem besteht, das ist gar keine Frage. Aber wir haben eine 2000 Jahre alte Rechtstradition, dass wir uns Regulierung eben überlegen. Und Herr Baum, ich bin Ihrer Meinung, dass alle diese Fragen in Gefahr sind. Aber ich glaube, dass wir mit einer übertriebenen, wir sind sozusagen am Untergang, Rhetorik der Sache nicht helfen, sondern es ist ja nicht so, dass die Leute hier im Saal unfrei heute sind, nur weil sie Google benutzen, so ist man auch wieder nicht. So, die Frage ist, wie gehen wir mit den Oligopolen um, die eine viel zu große Macht machen um? Zweitens, wie gehen wir mit der Frage um, was dürfen sie sammeln und was dürfen sie nicht sammeln? Drittens, mindestens so wichtig, mit den Daten, die sie sammeln, was dürfen Sie dafür eigentlich für Rückschlüsse ziehen? Ich glaube, das ist die ganz entscheidende Frage. Wir wollen in der Krebsforschung sicher Big Data haben, wir wollen aber nicht Big Data überall haben. Deswegen ist die Frage, wo wollen wir das und wo wollen wir das nicht und wie entscheiden wir das, von absolut entscheidender Frage. Und so müssen wir Bereich für Bereich durchgehen und ich kann Sie beruhigen, ich war ja in Teil der Koalitionsverhandlungen zum Thema Daten. Wir haben darüber sehr lange diskutiert und haben uns eben auf einen Prozess verständigt, wie wir diesen Fragen sinnvoll näher kommen. Und ich habe zwar wahnsinnig viel dazu gelesen, aber ich habe auch wahnsinnig, die meisten Aufsätze, die dazu geschrieben, schreiben auf 15 Seiten, wie gefährlich alles ist und sagen dann irgendwie in drei Punkten auf einer Seite, was man machen sollte. Das ist ehrlich gesagt noch kein rechtliches Konzept, das man einfach eins zu eins umsetzen kann.
Also jetzt würde ich das Konzept aber schon gern hören.
Ja klar.
Also den Plan, den bisher die Großkoalitionäre uns ja noch nicht gesagt haben, den könnten sie uns jetzt aber schon verraten, falls sie sich da so geeinigt.
Also wir haben ja nun mehrere Seiten, bei der jeder Zeile ein Vorschlag ist zum Thema Daten aufgeschrieben. Das kann ich jetzt nicht alles zusammenfassen, aber ich gebe Ihnen mal ein paar Highlights. Also erstens, wir wollen mit die Frage, welche Daten darf wer haben und wie auswerten, werden wir eine, wir nennen das glaube ich Datenethikkommission, ich fand den Namen nie so gut, aber gut, zusammensetzen und uns genau überlegen, welche Grenzziehung wir wie machen. Zweitens, wir haben uns zur konstruktiven Begleitung der E-Privacy-Verordnung bekannt. Wir wollen sie auch. Wir wollen nur nicht jedes Detail so. Ich war immer ein Befürworter der Datenschutzgrundverordnung. Wir führen sie jetzt Gott sei Dank ein. Aber natürlich gibt es Details, über die man sich sehr unterhalten kann, ob die wirklich so klug geregelt sind, wie man sie machen sollte. Und dass wir das gesamte deutsche Ehrenamt heute bürokratisieren in Deutschland, ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, haben wir ja gerade nochmal öffentlich gemacht. Ich meine, dass wir die sozialen Netzwerke wie Facebook, aber auch die Messenger-Dienste zur Offenlegung und zur Verfügungstellung von Schnittstellen verpflichten müssen, was dann heißt, so wie Sie heute mit einem Vodafone-Vertrag auch einen Telekom-Kunden anrufen, können Sie dann außerhalb von Facebook und WhatsApp sein und trotzdem mit Leuten befreundet sein und die Daten austauschen, nur dass Sie dann eben nicht Kunde von Facebook sind, Facebook keine AGB gegeben und Facebook nichts von Ihnen tracken darf. Das ist alles öffentlich, dass wir das wollen. Und so versuchen wir schrittweise die Dinge abzuarbeiten und kluge Regelungen auszufüllen. Und es steht zu Recht in dem Buch, das ja auch anders für diese Diskussion drin ist, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche verändern will. Ich will nur sagen, dabei stehen auch, es geht nicht nur um Innovationen, Herr Baum. Die Industrialisierung hat Asien, China und Indien von ihrer führenden wirtschaftlichen Position entfernt. Und die waren da ein paar tausend Jahre. Und es ist natürlich denkbar, dass Europa wirtschaftlich völlig zurückfällt, wenn wir die Digitalisierung nicht beherrschen. Und noch sind die ganzen Arbeitsplätze eher in Amerika und China als hier. Das hat, ja, aber deswegen müssen wir die Frage einer vernünftigen Balance überlegen, wie wir wirtschaftliche Aktivität, ich finde das nämlich auch lieber, dass die Unternehmen das in Europa machen, als in China oder in Asien, und gleichzeitig den Datenschutz und die Autonomie und den Pluralismus stärken. Das alles drei ist ein unabdingliches Ziel.
Warum muss denn immer wieder das Verfassungsgericht die Balance herstellen. In der letzten großen Koalition sind Dinge beschlossen worden, die überhaupt nicht stehen bleiben können. Denken Sie mal die Trojaner in der Strafprozessordnung, die Online-Durchsuchung. Das sind Dinge, die eklatant gegen das Grundsatzurteil von 2008 verstoßen. Sie müssen doch im Grunde müssen die Parlamente die Balance wahren und nicht die Gerichte.
Aber jetzt reden Sie über ein Mittel der Strafprozessordnung. Das hat ja wiederum nichts mit der Regulierung von Google und Facebook zu tun. Also ich meine, Sie können auch alles mit allem vermischen. Ja?
Aber wofür wir uns, finde ich, hüten sollten, ist Innovation und Datenschutz immer gegeneinander zu stellen. Das hat Herr Baum ja auch schon kurz angesprochen. Denn am Ende des Tages haben ja alle ein Interesse daran, dass Daten sicher sind. Vor allen Dingen auch Unternehmen.
Aber das ist doch jetzt genau die interessante Frage, weil die Firmen haben ja im Moment dieses Interesse, teilen sie offensichtlich nicht mit ihren Kunden. Jetzt kommen Sie aber auf die Firmen selber zu sprechen.
Ja, also wenn Unternehmen sich in Deutschland ansiedeln, dann haben die ein hohes Interesse daran, dass ihre eigenen Daten auch sicher sind. Also Datenschutz als Standortvorteil sozusagen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir Innovationen fördern, die gegen diese Marktmonopole arbeitet. Also diese Interoperabilität, wie Sie sie da gerade jetzt aufgemacht haben, also Öffnen von Netzwerken, dient ja im Wesentlichen dazu, dass man Monopole bricht. Das ist ja jetzt weniger ein Schutzaspekt auch, aber es ist ja im Wesentlichen eigentlich dafür gedacht, dass man diese Facebook, bei WhatsApp ist es ja nicht ganz so krass, aber bei Twitter oder Ähnlichem, dass man diese Marktmacht auch ein Stück weit aufbricht. Diese Innovation müssen wir auch fordern.
Ganz kurz, nochmal jetzt dann zu Chelsea Manning zurückkommen. Whistleblower, werden die künftig besser geschützt in Deutschland? Ja. Frau Barlein.
Naja, wir haben ja die eine Richtlinie jetzt umgesetzt. Das ist aus meiner Sicht nur ein erster Schritt. Wir sind auf der europäischen Ebene in den Verhandlungen zu weiteren Schritten. Ich gebe jetzt ehrlich zu, ich habe das nicht mitverhandelt. Es steht ja auch, glaube ich, aus dem Koalitionsvertrag dazu. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich komme aus einem anderen Bereich. Bin jetzt 6 Wochen Ministerin. Aber dass da mehr passieren muss, ich denke, da sind wir.
Ich finde es interessant. Also es gibt ja diese Richtlinie, nicht, im Europäischen Parlament, die in deutsches Recht überführt werden soll. Das heißt, Geschäftsgeheimnisse darf man offenlegen, um eine rechtswidrige Handlung oder ein anderes Fehlverhalten aufzudecken. Voraussetzung ist allerdings, dass man in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Das bedeutet zum Beispiel, der Verkauf von Steuer-CDs aus der Schweiz wäre nach wie vor verboten.
Weil das ist ja, dient ja nicht im Öffentlichen. Das würde ich jetzt spontan nicht so subsumieren. Das war übrigens auch nicht Thema in unserer Arbeitsgruppe bei Whistleblowern. Also ich bin klar für einen stärkeren Schutz der Whistleblower, habe da in meiner Partei auch eine etwas abweichende Meinung. Wichtig scheint mir aber, dass es einen großen Unterschied macht, ob Sie das der Staatsanwaltschaft zum Beispiel übergeben oder ob Sie es den Medien übergeben, weil das Whistleblowing eben auch oft zur Diffamierung genannt wird. Ich finde, wenn man es unabhängigen Behörden, Staatsanwälten und so meldet, finde ich, sollte man es sehr viel stärker schützen. Wenn man es gleich in die Öffentlichkeit, also in die Medien trägt und es dann eine undifferenzierte Debatte gibt, würde ich sagen, sollte der Schutz geringer sein, weil dafür haben wir ja Strafverfolgungsbehörden, dass man rechtswidrige Tatbestände oder strafbare Tatbestände untersucht. Aber es gilt eben auch da der in dubio pro reo. Aber wir brauchen einen stärkeren Whistleblower-Schutz. Und das damit ist die EU-Richtlinie auch nur der erste Schritt. Ja? Zieht, ne?
Mich würde noch interessieren, Frau Barley, Sie haben ja dankenswerterweise mit Facebook gesprochen. Und was hatten Sie für einen Eindruck, was machen die jetzt? Sind Sie befriedigt? Ist das, was Sie da gehört haben, ein Schritt auf einem richtigen Wege? Oder was ist Ihre Meinung dazu? Das wäre mir wichtig zu hören.
Also Facebook, ja, Herr Baum übernimmt die Moderation.
Das ist gut, ja.
Ich hatte zweimal Facebook-Vertreter im Ministerium. Das eine Mal den Vizechef Europa und das andere Mal kam dann jemand, also da haben wir auch sehr viel über Algorithmenkontrolle gesprochen und dann kam beim zweiten Mal jemand aus den USA, der sich vor allen Dingen mit Algorithmen und Newsfeed beschäftigt. Mein Eindruck ist, dass Facebook sehr, sehr stark unter Druck steht. Das finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite finde ich schade, dass sich dadurch die ganze Aufmerksamkeit nur auf Facebook konzentriert. Ich finde, wir müssen das schon erweitern, auch auf die anderen großen Player, die ducken sich so ein bisschen weg. Und natürlich wird immer nur das zugestanden, was sein muss. Das ist, glaube ich, auch normal. Als es zum Beispiel um das Pluralitätsgebot ging, darüber haben wir auch gesprochen, da kam dann auf der einen Seite, naja, es gäbe Untersuchungen, zum Beispiel jetzt in der Flüchtlingsfrage, wenn man radikale Flüchtlingshasser jetzt mit einem Pro-Flüchtlings-Content beglückt, dass sie dann sich noch weiter radikalisieren würden. Also das wäre eigentlich kontraproduktiv. Ich bezweifle mal, dass solche Studien, wenn es die gibt, repräsentativ sind. Und wenn man, was weiß ich, Impfproblematik oder, keine Ahnung, Ernährung oder sonst irgendwas nimmt, was weniger radikal ist. Ich glaube, da würden dann auch andere Ergebnisse bei rauskommen. Jedenfalls auf Ihre Frage, es wird immer was zugestanden, aber natürlich am Ende des Tages, das sind Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages machen die nichts, was sie nicht tun müssen. Und wir haben es ganz konkret erlebt. Wir haben in beiden Gesprächen, ich habe in beiden Gesprächen nochmal gefragt, ob die Äußerungen sowohl von Zuckerberg als auch von Sheryl Sandberg, dass sie die Europäische Datenschutzgrundverordnung als Level Playing Field akzeptieren für die ganze Welt, ob das so ist, haben sie beide Male ja gesagt. Und dann wenige Tage später wurde öffentlich, dass sie halt die ganzen Kunden abziehen aus Europa. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist immer noch so. Ich habe Ihnen ja jetzt auch nochmal einen Brief geschrieben, um die Klärung dazu gebeten. Wir akzeptieren es, aber Sie haben natürlich diese ganzen User der Gerichtsbarkeit entzogen. Also diese schönen Sanktionsmechanismen, die wir gerade aufgebaut haben, dass man eben Facebook nicht mehr mit 300.000 Euro wie bei der beim jetzigen Bundesdatenschutzrecht, sondern mit 1,6 Milliarden Bußgeld belegen kann. Da haben Sie jetzt natürlich das Großteil der User dem europäischen
Recht. Wie hat sich die Ministerin geschlagen im Gespräch mit Facebook? War das gut, Frau Kurz?
Ja, Sie war nicht dabei. Wir müssen da schon die Wahrheit aussprechen. Die Wahrheit ist, dass auch einer deutschen Justizministerin in hohem Maße die Hände gebunden ist und dass da jemand Drittklassiges sich wenigstens herablässt. Mit dem deutschen Justizministerium zu reden, ist immerhin was. Das haben viele europäische Länder nämlich nicht. Die kriegen die Gnade sozusagen der Audienz gar nicht erst. Aber faktisch ist natürlich die tatsächliche politische Macht sehr begrenzt. Natürlich kann man denen mal ein bisschen Dudu sagen, aber am Ende, ja, da war aus meiner Sicht der lange Kampf der EU-Datenschutzgrundverordnung ein ziemlich wichtiger Punkt, dass natürlich dieses Unternehmen im Sinne seiner Aktionäre und Kunden, die ja nicht die Nutzer sind, andere Interessen hat. Dafür habe ich Verständnis, dass er natürlich im Rahmen der Anpassung und nach dem Skandal auch noch diese Freigabe für die Biometriedaten in ihre AGB versteckt haben, fand ich natürlich eine Frechheit und letztlich ein Tritt gegen Schienbein von all denen, die dort Nutzer sind. Aber letztlich kann eine deutsche Justizministerin genau nichts tun.
Was haben die wo versteckt? Ganz kurz, nur zum Verständnis, weil es können nicht immer alle alles wissen. Wer hat was wo versteckt?
Sozusagen im Rahmen der Änderungen, die Facebook jetzt angekündigt hat, die vor allen Dingen wegen der EU-Datenschutzgrundverordnung entstanden sind zum einen 1,5 Milliarden Nutzer rechtmäßig sozusagen wieder in den US-amerikanischen Raum verschoben worden, unterfallen also nicht den Regelungen in Europa, und zum anderen hat man bei der Gelegenheit irgendwie die biometrische, also Gesichtserkennungserfassung angeschaltet, die in Europa eine ganze Zeit deaktiviert war und nur in den USA galt. Hatte ich für eine absolute Frechheit. Also vor allen Dingen, das ist natürlich überschattet worden von der aktuellen Diskussion.
Also ja. Ich würde, eine Ministerin muss diplomatischer sein als ein Abgeordneter, dafür habe ich Verständnis. Ich glaube Facebook kein Wort, um es mal glasklar zu sagen. Ich fand das alles in dem Bereich von Ausrede, zu sagen, in Anzeigen, wir finden die Datenschutzgrundverordnung großartig und 1,5 Milliarden Daten zu verschieben, ist für meine Begriffe verlogen und nichts anderes. Und dasselbe, was die Gesichtserkennung anbetrifft, sind wir auch einer Meinung. Ich würde gerne nochmal dafür werben.
Aber waren Sie nicht bei der Gesichtserkennung bei Bus und Bahn und bei der Videoüberwachung ganz anderer Meinung?
Nein, das wird zwar... Der Gesetzentwurf des Bürgerbündnisses, den ich wesentlich mitgeschrieben habe, sieht keine Gesichtserkennung vor. Die gibt es da drin nicht und soll es auch nicht geben und ist gesetzlich nicht zugelassen in dem Entwurf.
We count on you. Keine Personenüberwachung.
Der Gesetzentwurf ist ja öffentlich, den können Sie nachlesen, der steht da nicht drin. So, jetzt nochmal zu Facebook. Frau Barley, das hat nicht nur was mit Marktmacht zu tun, damit haben Sie recht, sondern Es entsteht überhaupt erst ein Wettbewerb zwischen Social Media. Also solange es nur die Telekom beim Telefonieren gab und wenn wir beide dann einen neuen Teleprovider machen und wir können dann nur untereinander telefonieren, kauft uns keiner. Erst weil wir auch zur Telekom telefonieren können, gibt es dann einen Konkurrenten. Wir wissen in Deutschland, die ersten waren die zwei. Und deswegen wird sich ein Wettbewerber von Facebook erst herausbilden können, wenn wir das Netzwerk öffnen. Und dann werden sich auch Wettbewerber herausbilden, die mit dem Datenschutz anders umgehen. Und dann habe ich nämlich die Wahl, ob ich zu Facebook oder zum Facebook-Konkurrenten gehe, der mit meinen Daten besser umgeht. Deswegen hat das durchaus auch einen Datenschutzaspekt. Und deswegen halte ich diese Frage der Öffnung der Netzwerke analog zu dem, was wir in der Telekom oder bei der Post oder sonst wo machen, also immer dann, wenn es die Netzwerkeffekte auch schon früher gegeben hat, für einen sehr wesentlichen Schritt. Und wenn Sie die Reaktionen von Facebook gesehen haben, die waren ja kurz vor panisch, ja, bei dieser Vorschlag, weil es ihre Marktmacht in einer dramatischen Weise darstellt. Ich will, wir sollten das ausprobieren, ist meine Frage, mein Vorschlag. Aber ob es dann so wirkt, weiß ich nicht. Recht hat sich immer seit dem römischen Recht, auf dem wir ja beruhen, immer durch, wir regulieren nachträglich, nachdem wir ein neues Phänomen gesehen haben, probieren das ehrlich gesagt aus, sind da auch sicher auch mal Irrwege gegangen und setzen es hin. Und man sieht ja, das viel angegriffene Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat segensreich gewirkt. Wenn Sie sich die ersten Reaktionen angucken, wir evaluieren es ja. Und da wollte ich noch einen letzten Punkt zum Thema
Pluralismus sagen. Hat es? Echt?
Ja, ganz kurz. Moment, ich
das ist für mich neu.
Darf ich da noch einen
Satz sagen? Es hat natürlich gewirkt. Ich
das nächste machen.
Genau.
Ich würde gerne nur einmal einhaken, bevor wir in den nächsten Komplex gehen. Also ich stimme Ihnen da völlig zu, wir sollten das machen. Und daran sieht man auch, also als deutsche Ministerin ist man nur noch ein ganz kleines Rad, weil das alles inzwischen international zumindest mal europäisch geregelt werden muss. Aber das können wir auch und das hat die Datenschutzgrundverordnung gezeigt. Nur was man halt tun kann mit solchen Aktionen, wie zum Beispiel diesen Gesprächen und dass man das auch immer wieder öffentlich macht, dass man den Druck aufrechterhält, das ist eben, sie da zu packen, wo sie am empfindlichsten sind und das ist nun mal das Geld. Und das kann ich nicht direkt, aber wenn die Userinnen und User in großer Zahl zum Beispiel ihre Konten erstmal auf Eis legen oder sogar löschen, wenn die Werbeeinnahmen zurückgehen, wenn der Börsenkurs sinkt. All diese Dinge sind Punkte, wo die Unternehmen sensibel darauf reagieren. Und deswegen ist es schon wichtig, selbst wenn ich jetzt als deutsche Justizministerin schon gar nicht alleine ohne meine Kabinettskollegen da irgendwas regulieren kann, dass man diesen Druck, der gerade im Kessel ist, hält. Weil, wie gesagt, ich bin leider der festen Überzeugung, sobald dieser Druck wieder nachlässt, wird das allgemeine Bewusstsein in der Bevölkerung wieder verblassen, über kurz oder lang, und werden auch die Unternehmen wieder zu denselben zweifelhaften Praktiken zurückkehren, die sie jetzt in großen Worten ausschließen.
Das zählt zu befürchten, obwohl ich den Eindruck habe, dass jetzt endlich mal ein weiteres öffentliches Bewusstsein entstanden ist durch die Facebook-Sache, die ja doch nur ein kleiner Ausschnitt des ganzen Problems ist. Aber es hat eine Öffnung des Bewusstseins stattgefunden. Es darf nicht passieren wie nach Snowden, nicht NSA, dass NSA ungehemmt unsere Computer durchsuchen kann und die Bundesregierung tatenlos zusieht. Also, aber wir haben, wenn das wirklich so ist, dass sich Facebook jetzt dem Marktordnungsprinzip entzieht, hier in Europa. Sie im Markt Geld verdient, aber nicht die Regeln des Marktes einhält, dann ist das wirklich ein ernstzunehmender Skandal. Ich habe noch eine andere Problematik im
Auge. Also, Sie wollte was zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch sagen. Entschuldigung.
Ja. Also,
doch, da war so ein Zorn, der so raus.
Der Punkt bleibt schon noch bestehen, dass es gegen dieses Gesetz ziemlich substanzielle verfassungsrechtliche Bedenken gibt und die auch sehr einfach zu verstehen sind. Der Gesetzgeber hat hier eine ganz klare Inzentivierung gegen die Meinungsfreiheit gemacht, indem er Bußgelder im Prinzip nur für die eine Seite verhängt, nämlich wenn man nicht ausreichend löscht. Das ist argumentiert worden im Prinzip von jedem Verfassungsjuristen in Deutschland, der was auf sich hält. Also das wird in Karlsruhe landen. Also ich hätte schon noch mal gerne von den zu sagen, jetzt ja in derselben Konstellation weiter Regierenden eine Aussage dazu, ob das so bleiben soll. Natürlich sind die Zahlen nicht ganz also da muss man nicht unbedingt unzufrieden sein, aber bleibt ja bestehen, dass diese Regelung in einem hohen Maße fragwürdig ist in Bezug auf unsere Grundrechte. Also ist ja, die Debatte kann man ja nicht deswegen wegdrücken, weil jetzt ein paar Zahlen vorliegen. Also, finde ich unbefriedigend.
Also, ich habe in meiner Bemerkung zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, es wirkt in dem Sinne, wie wir das wollten, nämlich Facebook reagiert, man kann sie jetzt in Deutschland verklagen. Im Übrigen heißt es ja deswegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil die Regel, was man sagen darf oder nicht, sich nicht geändert haben. Wir wollen nur, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Und jetzt gibt es die Gefahr, die Sie zu Recht beschrieben haben, dass zu viel gelöscht wird. Das verstehe ich schon. So, erstens gibt es für diese Leute den Rechtsweg. Zweitens, das haben wir ja gesagt, das beobachten wir, ob das tatsächlich eintritt und ob wir sozusagen die Balance, die wir da halten, zwischen Meinungsfreiheit, die wir selbstverständlich wollen, aber auch Schutz vor Hassposts, ob die vernünftig geregelt ist oder nicht.
Aber und die keine ersten empirische Ergebnisse, Gesetzgebung. Die ersten wir haben schon Ergebnisse, eine, die sich an der Verfassung orientiert.
Ja, aber ehrlich gesagt, wie immer im Pluralismus müssen Sie, akzeptiere ich Ihre Meinung, dass Sie sagen, das geht mit der Verfassung nicht. Und Sie müssten auch meine Verfassung sagen, weil wir nämlich andere Grundrechte von den Betroffenen von Hasspost ja dadurch schützen. Es ist ja nicht so, dass Sie mich schützen oder den Staat, sondern Sie schützen ja die Grundrechte von anderen Bürgern, wie wir das immer tun, wenn wir etwas gesetzlich regeln, dass wir die einen Grundrechte einschränken, weil wir andere Grundrechte die Grundrechte von anderen schützen. Jetzt können Sie ja gerne argumentieren, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine verfassungsrechtliche Grundsatzdebatte führen, die führen wir ja in Karlsruhe irgendwann, ob das ausgewogen ist oder nicht. Und da bin ich auch gerne bereit, klügere Regelungen noch zu finden und dann noch schlauer zu werden. Aber zu sagen, das hat nichts gebracht, das Gesetz, an positiven Grundrechtsschutz von Betroffenen, ja, das kann man aus meiner Sicht nicht argumentieren.
Also das Gesetz im Ansatz und im Wollen durchaus okay. Aber ich kann nicht verstehen, dass man die Frage, ob die Meinungsfreiheit verletzt wird oder nicht, einem privaten Unternehmen überlässt.
Die wird nicht an einem privaten Unternehmen überlassen, weil natürlich dahinter der Rechtsweg steht, der selbstverständlich eröffnet ist, und die werden es verbindlich klären. Aber eine Zeitung muss doch heute auch als Privatmann entscheiden, ob sie ein Zitat, ein anonymes Zitat von irgendjemandem bringt oder nicht bringt. Und wenn sie es falsch bringt, dann verletzt sie das Recht und ist auch selber haftbar dafür. Da können Sie doch nicht sagen, dadurch, dass die Zeitung ja eine Art Wächterfunktion da hat, dass damit der Grundrechtsschutz privatisiert
ist. Bisher wollten sich diese Dienste aber immer nicht eben der Verantwortlichkeit von Zeitungen stellen. Wenn sie das jetzt täten, das wäre ja schön. Aber ganz kurz, ich würde gerne eine andere Frage stellen.
Auch noch was zum letzten gesagt?
Pardon, ja.
Weil ich eins korrigieren möchte. Es geht nicht darum, Bußgelder zu erheben, wenn jemand nicht genügend löscht, sondern die Bußgelder werden erhoben, wenn jemand die Strukturen nicht schafft, um zu löschen. Es geht nicht darum, wenn Einzelfälle mal falsch beurteilt worden sind, sondern es geht darum, wenn jemand die Maßnahmen nicht trifft, die erforderlich sind, um das wirklich gut zu kontrollieren. Denn es ist ja richtig gesagt worden, die Verpflichtung, rechtswidrige Inhalte zu löschen, bestand ja vorher schon. Und es ist ja auch vorher gemacht worden von Privaten. Nur eben nach deren Kriterien, wann die wollten und wann sie nicht wollten. Und mir ist es so gegangen, jedes Mal, wenn ich an Facebook geschrieben habe, hier, das hier halte ich aber für antisemitisch, rassistisch, sonst was. Also ich habe mir das schon gut überlegt. Ich mache das nicht ständig und ich bin auch Juristin. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen einen Blick dafür. Es kam jedes Mal, wir haben das geprüft und es war leider mit unseren Vorgaben alles völlig im Reinen und kein Problem. Also, dass man da jetzt ein Verfahren entwickelt hat. Ich gebe zu, der einzige Punkt, an dem ich auch hake, ist der, den Herr Baum genannt hat. Das ist halt jetzt, also diese Ad-hoc-Entscheidung ist erstmal in den Händen von Privaten. Aber es ist eben immer eine Abwägung. Man hat verschiedene Grundrechtsträger und Grundrechtsinteressen, die da gegeneinander stehen. Und man hat die Meinungsfreiheit. Das ist ein extrem hohes Gut in unserem Land, Gott sei Dank. Aber man hat eben auf der anderen Seite auch die Grundrechte derer, die davon betroffen sind, von Morddrohungen, von Verhetzung, von allen möglichen Dingen. Und es ist dann eine Abwägung. Und ich gebe zu, die kann man in die eine oder in die andere Richtung fällen. Wir kriegen jetzt Ende Juli wahrscheinlich die ersten Berichte. Die sozialen Netzwerke sind ja zu halbjährlichen Berichten verpflichtet. Ich war gestern beim Bundesamt für Justiz, was also die Beschwerden ja entgegennimmt, die nicht bei den, oder nachdem sie bei den sozialen Netzwerken waren. Wir werden jetzt das alles 2020 dann in einer großen Evaluation nochmal haben, aber ich glaube jetzt, wenn die ersten Berichte eintreffen, dann sind wir erstmal schlauer, wie das tatsächlich gehandhabt wird.
Keine neuen Zahlen?
Ich habe Ja, also die Zahlen des Bundesamtes für Justiz habe ich, aber die helfen nicht so richtig viel weiter. Ich meine, Facebook hat, glaube ich, 3.500 oder 4.000 Leute eingestellt, sich damit zu befassen. Wir haben im Bundesamt für Justiz geringe Zahlen, die da auflaufen. Also wir hatten am Anfang einen ganz hohen Zugriff auf Informationen. Was kann ich haben? Das war im fünfstelligen Bereich. Aber jetzt tatsächlich Beschwerden, die dort eingehen, sind im mittleren dreistelligen Bereich.
Wir haben jetzt noch 8 Minuten, das heißt, wir verzichten jetzt auf die Publikumsbeteiligung, weil wir, glaube ich, doch die Zeit nutzen wollen, hier dieses Gespräch zu Ende zu bringen. Ethische Selbstverpflichtung von Unternehmen im digitalen Bereich. Ja? Vertrauen wir darauf?
Also ich finde das richtig, dass wir es machen, aber davon vertrauen wir natürlich eindeutig nicht. Ich glaube, dass wir da in ganz vielen Stellen klug regulieren müssen. Und bei manchen Dingen bin ich mir schon relativ sicher, wie bei dem Facebook-Beispiel, wie man das machen könnte. Bei anderen Bereichen bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, wie es wirklich klug ist. Man muss immer wissen, das sind immer Dominosteine, die sie umschmeißen, die Wirkungen haben an Stellen, die man gar nicht so vorher verstanden hat, dass sie da sind. Und als verantwortungsvoller Gesetzgeber oder als Teil einer von 710 muss man sich das genau überlegen, wann und wie man das macht. Aber die Überlegung heißt jetzt nicht, dass wir 10 Jahre überlegen, da muss auch mal klar machen, wir müssen schon ein bisschen schneller sein. Aber ich bin der Meinung, wir sollten es schrittweise tun und vorsichtig sein, so wie wir das vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir auf einer Lernreise sind. Jetzt gucken wir mal, wie es tatsächlich wirkt und wie wir da hinbekommen. Also ehrlich gesagt, Frau Kurz, ich finde das gut, dass wir jetzt weniger antisemitische Hassposts bei Facebook haben. Das ist ein Ziel, dass ich, hinter dem ich stehe und dass ich auch gesetzgeberisch richtig finde, dass wir es machen.
Also, ich will dazu gerne was sagen. Natürlich ist es einfach zu sagen, ich freue mich über jeden Antisemiten, der sozusagen sich nicht mehr äußern kann. Aber
der kann sich leider äußern, nur nicht mehr rechtswidrig.
Also der Punkt ist schon, dass der Ausschlag, also was in diesem Gesetz, also wie der Pendel sozusagen fällt, gegen die Meinungsfreiheit gerichtet ist. Das ist auch die wesentliche Kritik. Wir haben eben auch dieses Grundrecht. Und ich glaube, wir werden in dieser Legislaturperiode auch sehen, wie darüber letztlich die Juristen in Karlsruhe entscheiden. Ich habe keine Zweifel, dass die Verfassungsbeschwerde auch erfolgreich sein wird.
Ich wollte das eigentlich über dieses Ethikthema nämlich hindenken zu dem letzten Punkt, der mich interessiert, die automatisierten Entscheidungssysteme und die Frage, ob wir glauben, und ein bisschen kam das ja bei dem, was du vorhin gesagt hast, Voraussortierung von Daten. Das ist dann ja schon eine automatisierte Frage, sozusagen der Algorithmus entscheidet schon, ist das jetzt ein Verdächtiger oder ist das keiner, leite ich das jetzt weiter an die Polizei oder nicht. Das heißt, wir programmieren dann, oder ich verstehe jetzt von den Sachen technisch nicht so viel, aber man programmiert dann dem Algorithmus ethische Kriterien auch ein, zum Beispiel jetzt auch Thema, es gibt ja eine Fülle von Fragen, wo einem das auffallen könnte, zum Beispiel auch das automatische Autofahren, ja, so verlassen wir uns auf sowas? Ist das sozusagen unsere Zukunft? Klappt das? Ich meine, vielleicht,
ja? Ich glaube, da muss man 2 Dinge unterscheiden. Die Frage ist, welche Entscheidung überlassen wir der Automatisierung und welche Entscheidung muss von einem Menschen überprüft werden, um das jetzt mal nicht so abstrakt zu sagen. Wir haben es ja heute schon so. Wenn Sie in Amerika einreisen, sagt Ihnen der freundliche Grenzbeamte, Sie kommen hier nicht rein. Wenn Sie fragen, warum, sagt er, sagt mein Computer. Da hat irgendein Algorithmus ausgerechnet, warum jetzt irgendwie Jakob Augstein irgendwie für die Amerikaner zu gefährlich ist. Da gibt es, also der Mensch, der da sitzt, hat das ja auch nicht entschieden. Der weiß auch nicht, warum es ist. Der ist auch keiner Überprüfung zugänglich. Ich finde, das geht nicht. Wir können auch nicht sagen, dass Krankenversicherungen über Algorithmen Leute nicht aufnehmen dürfen. Das heißt, wir müssen das Ergebnis einer juristisch-politischen Kontrolle untersehen. Was ist zulässig und was nicht zulässig? Aber ich möchte gerne, dass mein Mediziner zukünftig auf Millionen von Fällen zurückgreifen kann, um den Vergleichsfall für mich zu finden, um mich optimal zu behandeln. Da würde ich sagen, ist das Ergebnis sehr gewünscht. Und schon heute ist es so, ich habe mit einer meiner Kinder eine Computertomographie gemacht, der hat mir erklärt, als er angefangen hat, der ist 39, der ist gar nicht so alt, gab es 4.000 Bilder pro Tag, die er sich so angeguckt hat. Heute guckt er sich 40 Millionen Bilder an und sagt, ich kann das gar nicht ohne Computer auswerten. Und ehrlich gesagt, wenn man steht wirklich fasziniert vor, was die alles sehen, was die dabei alles entscheiden können und wie gut die, in dem Fall ging es um eine Gehirnsache, wie gut die da präzise sagen konnten, was es ist. Und natürlich ist das eine gute Auswertung. Und das sind ja die eindeutigen Fälle. Und da werden wir jetzt eine ganze Menge Graufälle kriegen. Die müssen wir auch erstmal alle verstehen, bevor wir bewerten können, welche wir wollen und welche nicht. Aber wir werden da klar Regulierung brauchen und nichts mit ethischen Standard und Selbstverpflichtung.
Transparenz von Algorithmen, Frau Barley?
Ja, unbedingt. Also ich meine, die Algorithmen selbst, die Rechenoperation ist jetzt für mich nicht das Entscheidende, sondern welche Faktoren werden zugrunde gelegt bei Tracking oder Scoring oder was auch immer dann daraus folgt. Also welche Attribute, welche Handlungsoptionen und so weiter werden in diesen Algorithmus verarbeitet. Und das muss Facebook oder wer auch immer die benutzt, vielleicht nicht auf dem offenen Markt austragen, aber Behörden müssen da Zugriff drauf haben und auch die Betroffenen auf jeden Fall. Aber ich würde gerne noch einen Satz zu der ethischen Selbstverpflichtung sagen. Das ist schon was wir machen sollten. Das ersetzt dann nicht Regulierung. Aber ich nehme immer als Beispiel diese Corporate Social Responsibility Bewegung, sag ich mal, in Unternehmen, in Verbänden, also wo Selbstverpflichtung stattgefunden hat, sich bestimmten sozialen Standards selbst zu unterwerfen. Und sowas im digitalen Bereich schwebt mir vor und wir haben auch schon die ersten Schritte unternommen, auf Unternehmen zuzugehen, die sowas schon machen, also die für sich selbst schon Grundsätze aufgestellt haben, wie sie möglichst datensparsam umgehen, wie sie möglichst transparent gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern auftreten. Und wir versuchen da jetzt mal so eine Kernmannschaft zusammenzustellen, um so eine Art Corporate Digital Responsibility auch zu propagieren. Wie gesagt, ergänzend zur Regulierung, nicht ersetzend.
In den ganzen Komplex gehört natürlich die Frage, wie werden unsere informationellen Systeme, die wir selber nutzen, geschützt. Ja, also alles, was sich jetzt entwickelt, immer der Internet der Dinge, dazu gibt es ein Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht hat ein Computergrundrecht aufgestellt. Und dieses Urteil verpflichtet die Politik, uns zu schützen. Also Schutzaufträge wahrzunehmen. Ich habe jetzt gelesen, dass Sie damit anfangen. Nicht? Also wir müssen gegen den Staat geschützt werden, der in diese Systeme rein will. Ich habe schon gelesen, dass das Innenministerium will also in die Autodaten rein unter bestimmten Voraussetzungen. Aber wichtig ist, dass Regeln geschaffen werden, wo der Nutzer sich abschotten kann gegen Ausspähung. Bei all diesen neuen informationellen Systemen, da gibt es ja dieses wunderbare Urteil, die Begründung von Hoffmann-Riem, der immer noch auf diesem Gebiet immer neue Ideen entwickelt, der übrigens auch in unserem Buch mitgearbeitet hat, um das nochmal zu sagen. Also den Schutz der eigengenutzten informationellen Systeme, da kann ich Sie nur ermutigen, voranzuschreiten.
Lesen Sie das Buch. Es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie mit uns geredet haben, Frau Barley. Lieber Thomas, wir setzen dann auf euch, dass ihr das auch macht, worüber wir hier geredet haben. Danke, tschüss. Danke.